Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Frederik und ich, wir werden heute unsere Top 3 Dividendenaktien für das dritte Quartal 2022 vorstellen. Vielleicht habt ihr es noch in Erinnerung. Wir hatten einmal im Ende Februar haben wir uns Gedanken gemacht über die Top 3 Dividendenaktien fürs erste Quartal. Das zweite Quartal ist ein bisschen meiner Überarbeitung zum Opfer gefallen, aber wir wollen jetzt rechtzeitig zum dritten Quartal einen Ausblick geben aus dem Dividendenkalender Pro Plus, welche Dividendenaktien vielleicht für das dritte Quartal entsprechend interessant sein könnten. Und ich bin natürlich wieder froh und dankbar, dass ich den Entwickler dieses wunderbaren Tools, den Frederik Kain vom Team Krawattenlos dabei habe. Hallo Frederik, wie geht's dir in diesen turbulenten, bösen Zeiten?
Ja, moin Vincent. Ja, cool, dass wir es mal wieder schaffen, hier gemeinsam eine Session zu haben und nach attraktiven Dividendenaktien zu filtern. Wie du schon gesagt hast, ja, momentan oder in den letzten Wochen war eigentlich relativ viel los an der Börse, ne? Also eigentlich mit dem Beginn des Ukraine-Krieges ist eigentlich, sage ich mal, gibt es immer wieder ein Auf und Ab. Und wir sehen momentan, habe ich zumindest das Gefühl, jetzt in einer rückläufigen Börsenphase wirklich viele attraktive Unternehmen mit günstigen, ja, Einstiegszeitpunkten. Deswegen freue ich mich heute umso mehr, gemeinsam mit dir ein bisschen da durch das Tool zu klicken und gucken, was denn Attraktives dabei rauskommt.
Ja, wunderbar. Hast du denn Lust, direkt loszulegen? Vielleicht mit einem Wert, der bei
Ja,
dir aufgefallen ist?
sehr gerne. Augenblick, ich teile gerade mal meinen Bildschirm. Ja, okay, genau. Also für die Leute, die das Tool im Endeffekt noch nicht kennen, also das hier ist der Dividendenkalender Pro Plus, der ist recht umfangreich. Also ihr seht hier unten zum Beispiel gibt es ganz verschiedene Funktionen, da dreht sich alles rund um Dividendenaktien. Das hier ist so das Einstiegsbild, das Dashboard nennen wir das beim Dividendenkalender Pro Plus. Und da werdet ihr immer sofort auf dem Laufen gehalten, was momentan so am Markt los ist, welche Unternehmen Dividenden erhöhen, wie eure Dividendenprognosen sind. Ja, und noch vieles mehr. Aber darum soll es heute ja nicht gehen. Wir wollen heute nach attraktiven Dividendenaktien filtern. Deswegen springen wir eigentlich gleich mal in unseren Aktienscreener. Das ist hier sozusagen das Herzstück des Dividendenkalender Pro Plus. Und wir sehen hier alle Unternehmen, die im Dividendenkalender Pro Plus eben geführt werden. Das sind Stand heute über 400 Unternehmen. Also richtig starke Dividendenaktien zum größten Teil. Aber das ist natürlich jetzt nicht unser Anliegen hier, sich jede Aktie anzuschauen, sondern wir wollen wissen, welche Aktie ist am heutigen Tag attraktiv bewertet und gibt uns wirklich viele Chancen dann auch für das dritte Quartal. Sprich, auf der einen Seite soll uns einen stabilen Cashflow liefern, das heißt regelmäßig Dividenden ausschütten. Und auf der anderen Seite möchten wir natürlich einen günstigen Einstiegszeitpunkt erwischen. Das heißt, die Aktie soll auch günstig bewertet sein. Und um jetzt irgendwie, sage ich mal, hier ein bisschen vorwärts zu kommen, was Attraktives zu finden. Ich persönlich würde mich jetzt heute mal auf Deutschland fokussieren. In der Vergangenheit, Vincent, du erinnerst dich, haben wir ja auch häufig immer wieder in Richtung USA geschaut. Können wir vielleicht auch später noch machen, wenn du vielleicht mal guckst. Stand jetzt, ich würde ganz gerne mal gucken, was gibt es Attraktives eben in Deutschland. Deswegen wäre jetzt hier mein erstes Filterkriterium, dass ich hier beim Land nach Deutschland filtere. Und wie ihr jetzt hier seht, sind hier jetzt eigentlich nur noch deutsche Titel übrig. Ich mache hier gerade mal noch einen Ticken größer, damit man es besser sehen kann. Jetzt, wo wir in Deutschland sind, möchte ich natürlich ein attraktives, bewertetes Unternehmen finden. Deswegen sage ich mal hier, ich möchte ein Kaufsignal, also nur noch Unternehmen angezeigt bekommen, die ein Kaufsignal generieren. Und Kaufsignal bedeutet hier, dass sie mindestens zu 20% unterbewertet sind. Also das heißt, das Kursgewinnpotenzial soll mindestens größer 20% sein. Und jetzt sehen wir, hier hat sich die Liste hier schon ein bisschen eingestampft. Von über 400 Unternehmen sind jetzt noch 29 übrig geblieben. Ich möchte auch ein Unternehmen, was momentan ein günstiges Kursgewinnverhältnis hat. Deswegen sage ich mal, das soll kleiner 10 sein. Auch hier sehen wir, ist jetzt nochmal die Liste deutlich kleiner geworden. Was haben wir jetzt noch? Wir bewegen uns jetzt noch mit oder schauen uns gerade noch 17 Aktien an. Dann wäre es für mich natürlich noch interessant, da ich ein Dividendeninvestor bin. Ich möchte eine Rendite, die halt auch einen entsprechenden Cashflow generiert. Das heißt, ich suche jetzt mal nur noch Unternehmen, die mindestens eine Rendite von 4% oder größer haben. Und auch hier ist die Auswahl jetzt schon deutlich kleiner geworden. Jetzt haben wir hier noch 12 Unternehmen. Das klingt jetzt eigentlich schon ganz interessant, muss ich sagen. Da kann man jetzt vielleicht mal schon direkt gucken. Was hier direkt ins Auge sticht, okay, das ist hier zum Beispiel eine Mercedes-Benz oder eine BMW, eine BASF, die momentan alle sehr hohe Dividendenrenditen haben, auch attraktive KGVs. Aber da muss ich jetzt dazu sagen, die wären jetzt für mich gerade in dem aktuellen Börsenumfeld, jetzt Ukraine-Krieg zum Beispiel und dann eben die daraus resultierende Energiekrise, wären jetzt solche Titel für mich in der aktuellen Phase, also so Zykliker, eher ungeeignet oder jetzt nicht so interessant für ein Investment, weil einfach die mittel- und kurzfristige Zukunft zu ungewiss ist. Vielleicht gerade noch ein Wort zu BASF oder so. Da ist zum Beispiel, das ist ja ein Chemiekonzern, wie die meisten von euch wissen, und da ist das Thema Gas zum Beispiel auch ganz wichtig, da halt auch viele Produkte, die hergestellt werden in der BASF, auf Gas basieren. Und je weniger Gas es geben wird oder möglicherweise sogar ein kompletter Lieferstopp, dann ist da natürlich hier auch mächtig Risiko drin. Deswegen ist die Aktie wohl auch so günstig bewertet. Wo ich jetzt vielleicht mehr Chancen sehe, eben eher antizyklisch oder eben nicht zyklische Unternehmen, das wäre zum Beispiel hier eine Vonovia. Die sieht doch schon mal super aus, 5,3% Rendite. Also wenn die es nicht wissen, das ist eine große Immobiliengesellschaft hier in Deutschland, sogar die größte. Die könnte recht attraktiv sein, auch Ausschüttungsquote nur 41%. Das könnte man vielleicht auch mal noch sagen, dass wir eine niedrige Ausschüttungsquote wollen. Dann schmeißen wir hier noch mal ein paar raus. Vonovia bleibt übrig. Und was ich hier noch recht interessant finde, was ich jetzt auch nicht als zyklisch erachte, wäre hier eine Deutsche Post. Also ich glaube, diese zwei Unternehmen, die finde ich Stand jetzt eigentlich ganz interessant. Und wir sehen auch hier, wenn wir jetzt nochmal, ich markiere das mal hier, und wir sehen hier auch die Unterbewertung auf Basis des Fair Value Dividende. Also wir haben hier bei Vonovia eine Unterbewertung von 56% und 34% Unterbewertung bei der Deutschen Post. Wie sieht es bei dir aus, Vincent? Sind die zwei für dich auch interessant? Soll man es die mal ein bisschen näher anschauen? Dann würde ich nämlich die mal im Dividendenchart Pro Plus vielleicht mal ein bisschen genauer analysieren.
Also ich bin auf jeden Fall Aktionär dieser beiden Unternehmen, sowohl Vonovia als auch Deutsche Post. Jetzt frage ich mich nur gerade, warum jetzt speziell nur Vonovia, nicht zum Beispiel auch LEG Immobilien, Deutsche Wohnen sind ja auch entsprechend Immobilien behaftet. Hätte man jetzt ja auch reinnehmen können. Du hattest ja über Zykliker und sowas gesprochen. Und ja, wie kommt es zu der Entscheidung jetzt direkt für Vonovia und
Ja,
nicht
da,
LEG oder Deutsche
also
Wohnen?
da wäre jetzt für mich das entscheidende Kriterium, warum Vonovia und warum Deutsche Post. Also wenn ich jetzt mir hier ein Unternehmen aus dem Immobiliensektor zum Beispiel auswähle, dann würde ich spontan, ich bin eher so der Sicherheitsmensch und versuche eigentlich Risiken generell immer so zu minimieren. Und wenn ich jetzt so eine Auswahl da habe und ich habe das größte und stabilste, sage ich mal, Unternehmen, auch sehr attraktiv bewertet, dann würde ich in der Regel immer eher auf den, ich sage einfach mal, Large Cap gehen, ja, auf das größte Unternehmen, weil ich da einfach am meisten Sicherheit sehe. Ich muss es auch nochmal dazu sagen, ich habe jetzt gerade zum Beispiel das Risiko nochmal kurz erwähnt, was zum Beispiel jetzt ein Unternehmen wie eine BASF hat, durch im Zuge der Ukraine-Krise mit Gas. Gleiches Risiko sehe ich, also nicht ein gleiches Risiko, aber ich sehe auch ein kleineres Risiko zum Beispiel auch jetzt bei einem Unternehmen wie einer Vonovia oder einer Deutschen Post, wenn zum Beispiel irgendwie, sage ich mal, der Krieg sich ausweiten sollte, was ja auch nicht ausgeschlossen ist. Ich meine, klar, dann ist wahrscheinlich generell ganz Deutschland natürlich in einer deutlich schlechteren Verfassung. Aber ich glaube, auch dann wieder bist du persönlich auch wieder mit den größeren Unternehmen, die kapitalstärker sind, mehr Immobilien haben oder so, glaube ich, auch in so einer Krisensituation besser aufgehoben. Aber das ist natürlich reines Bauchgefühl, ne? Das hat jetzt nichts irgendwie mit Kennzahlen sonst irgendwas zu tun, sondern Large Caps sind für mich eigentlich immer die bevorzugte Wahl für langfristig stabile Cashflows.
Ja, danke für die Ausführungen. Dann machen wir weiter. Also, wie gesagt, die beiden habe ich eh im Depot und bin mal
Gut, okay,
gespannt.
perfekt. Dann schauen wir uns vielleicht erstmal die Vonovia an. Das ist jetzt hier für die Leute, die das vielleicht auch noch nicht gesehen haben, unser Format. In der Regel schaut man es immer dann, wenn wir attraktive Werte gefunden haben, nochmal im Dividendenchart Pro Plus an. Und da haben wir nochmal gerade für Dividendeninvestoren eben alle wichtigen Informationen, die wir brauchen, um eben ja, Kaufentscheidungen zu treffen. Und den ersten Chart, den wir uns auf jeden Fall anschauen sollten, das ist die Kursentwicklung der Vonovia-Aktie. Und ich habe jetzt hier mal über die letzten 9 Jahre das eingestellt. Das ist jetzt flexibel. Man kann das halt auch im Zeitraum, ja, ist dynamisch halt. In dem Fall die blaue Linie, sehen wir, wie sich der Kurs entwickelt hat über die Jahre. Also ist eigentlich ein wunderbarer Kurs, eigentlich perfekt, so soll er sein, ne, Vincent. Also er hat eigentlich über die Jahre immer zugelegt. Muss fairerweise dazu sagen, klar, da ist bestimmt auch, oder nicht bestimmt, sondern ganz entscheidendes Kriterium mit eben das Niedrigzinsumfeld, was wir über die letzten Jahre, über die letzten 10 Jahre eigentlich hier gesehen haben. Das spielt natürlich so einem Immobilienkonzern in die Karten. Aber was dann auch wichtig ist, das ist hier diese rote Linie und das sieht man hier unten nochmal, das ist eben der faire Wert des Unternehmens. Und was da echt super zu sehen ist, das Unternehmen hat sich immer auf seinem fairen Wert bewegt. Jedes Jahr eigentlich ist das Unternehmen auf seinem fairen Wert gewandert, der echte Kurs, und hat sich dann hier zum ersten Mal, sag ich mal, massiv getrennt. Ja, hier ist der Kurs, war die Aktie deutlich überbewertet, also der echte, der Börsenwert, Kurs war höher, als der faire Wert eigentlich hätte sein sollen. Und das Blatt hat sich jetzt eigentlich dann auch mit der Ukraine-Krise, sage ich mal, jetzt gewendet. Und auch im Zuge dessen sind ja auch die 10-mal deutliche Zinsanhebungen, gerade für Immobilienfinanzierung. Und auch das spiegelt hier wahrscheinlich dieses Chartbild deutlich wider. Nichtsdestotrotz sehen wir hier, der Abstand der faire Wert der Aktie, wenn man es auf Basis der Dividende bewertet, wäre jetzt eigentlich 49 Euro knapp. Und der aktuelle Kurs ist 31 Euro. Das heißt, wir haben eine Unterbewertung von 56%. Also das finde ich ist schon mal klasse. Also wirklich ein tolles Chartbild. Wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter nach unten gehen und schauen uns mal die Renditeentwicklung an, dann sehen wir hier diese schwarze Linie, das ist die durchschnittliche Dividendenrendite über die letzten 10 Jahre. Und dann sehen wir hier in der blauen Bewegung eben die Dividendenrendite am jeweiligen Börsentag. Und auch da sehen wir eigentlich, dass die Aktie immer in ihrem fairen Bereich gehandelt wurde. Also immer mal, also das hier wäre 20% unterbewertet, das hier unten sind 20% überbewertet auf Basis der Dividendenrendite. Und dann sehen wir jetzt hier aktuell, dass eben die Aktie massiv hier einen Ausreißer nimmt und eben mit einer Dividendenrendite, hier unten sehen wir es nochmal, von aktuell 5,3% eben super gut bewertet ist für Dividendeninvestoren. Also auch das muss ich sagen, sehr, sehr attraktiv, das Bild. Gehen wir jetzt nochmal einen Ticken weiter nach unten. Dann sehen wir hier nochmal die Dividendenzahlungen der letzten Jahre von der Vonovia-Aktie. Also wir sehen hier wunderbares Chartbild auch, die Dividende jedes Jahr stark gesteigert. In 2022 gab es jetzt zum ersten Mal einen leichten Rückgang, ohne jetzt aber da zu tief im Detail zu stecken. Ich glaube auch hier, glaube ich, in 2022 wird ja auch eine Akquisition bekannt gegeben von einem anderen Immobilienunternehmen in Deutschland. Das kann gut sein, dass halt eben da im Zuge dessen man vielleicht auch gesagt hat, man setzt jetzt weniger auf Dividendenwachstum für dieses Jahr, sondern man muss halt erstmal auch Geld beisammenhalten, um eben die Akquisition auch mit weniger Fremdkapital vielleicht auch stemmen zu können. Mag mit ein Grund sein. Muss man sich aber später dann im Detail anschauen. Auf jeden Fall würde ich mal behaupten, das ist sehr attraktiv. Im Mai sehen wir, ist ja der Auszahlungsmonat. Also wer auf Dividenden setzt und im Mai gerne eine Auszahlung hätte, der wäre dann hier bei der Vonovia gut aufgehoben. Auch das Dividendenwachstum in den Vorjahren, schau dir das an, Vincent, also richtig, richtig stark, jedes Jahr fast über 10%. Gut, die letzten Jahre dann knapp drunter. Aber auch das wirklich ein Qualitätsmerkmal für eine Dividendenaktie, würde ich jetzt mal sagen. Dann würde ich jetzt sagen, gucken wir mal noch die Deutsche Post an. Oder möchtest du noch ein kurzes Kommentar, vielleicht auch zu deinen Erfahrungen, kurz was teilen, die du hattest? Weil ich rufe es nochmal kurz auf, was du mit der Vonovia, wie die bei dir gelaufen ist. Bist du zufrieden?
Ja, ganz kurz dazu. Das sind jetzt natürlich gerade ein bisschen gemischte Gefühle. Zum einen sehen wir tatsächlich jetzt ja einen Kursrückgang von über 50% im letzten halben, Dreivierteljahr von über 60 Euro auf bis unter 30 Euro teilweise gefallen oder auf die 30-Euro-Marke. Andererseits den Mai hast du angesprochen, war bei mir ein warmer Dividendenregen, was Vonovia angeht. Ich glaube, es war meine drittgrößte Ausschüttung im Mai und das war auch ein Rekordmonat allgemein, was meine Dividenden angeht. Ja, und trotzdem war ich oder bin ich, jetzt, also das ist jetzt ein paar Tage her, ich weiß es jetzt nicht mehr aktuell, aber war ich bis vor kurzem immer noch mit der Gesamtposition im Plus. Also das heißt, ich bin schon etwas länger Vonovia-Aktionär und trotzdem ist es natürlich immer ein bisschen schade, so einen Kursrückgang mitzuerleben. Aber es ist ja auch eindeutig, du hast es auch schon gezeigt, die Aktie war deutlich überbewertet, ist jetzt allerdings auch ein bisschen in die andere Richtung durchgebrochen, was ja aber vielleicht für jemanden, der noch nicht investiert ist, tatsächlich, deswegen stellen wir sie auch vor, eine Möglichkeit ist, jetzt günstig in ein Qualitätsunternehmen reinzukommen, weil ich sehe es nach wie vor auch so. Die Leute müssen wohnen. Vonovia ist der deutsche Marktführer. Und ja, warum nicht? Also ich sehe da keine großen Probleme. Probleme bei dem Unternehmen. Und wenn ich nicht investiert schon wäre im größeren Stile, würde ich auch auf jeden Fall stark darüber nachdenken, jetzt hier reinzugehen.
Okay, danke schön. So, dann gucken wir mal, was die Deutsche Post zu bieten hat. Die war ja auch anhand der Kennzahlen sehr attraktiv. So, was sehen wir hier für ein Bild? Also auch hier wieder der gleiche Aufbau. Erstmal der Kurs hier in blau und der faire Wert auf Basis der Dividende hier in orange. Und ja, auch hier wieder ein ähnliches Bild. Also jetzt nicht ganz so krass, wie wir es eben hatten bei der Vonovia, aber wir sehen die Aktie, Deutsche Post ist eigentlich seit 2013 immer in einer leichten Überbewertung gewesen. Haben dann hier mal eine ganz leichte Unterbewertung erlebt, hat hier wieder, sage ich mal, schon deutlich über ihrem fairen Wert gelegen. Hier haben wir dann immer mal wieder ein paar Schnittpunkte zum fairen Wert gehabt, also die Aktie ist immer wieder mal auf ihren fairen Wert zurückgekommen, bis sie dann hier im Juli 20 total ausgebrochen ist. Auch hier ohne jetzt wirklich Fachexperte zu sein, aber ich meine, das ist jetzt so ein bisschen wahrscheinlich auch genau die Phase, in der wir die Corona-Lockdowns hatten oder generell Corona. Das heißt, die ganzen Geschäfte waren zu. Amazon hat gebrummt wie noch nie. Onlinehandel ging komplett durch die Decke und vermutlich war das natürlich dann auch, hat es der Deutschen Post natürlich in die Karten gespielt. Die Geschäfte sind ja, glaube ich, über Corona bei der Deutschen Post sehr, sehr gut gelaufen. Das ist auch genau das, was wir hier in dem Chart auch erkennen können. Umso interessanter ist es jetzt, muss ich sagen, was hat den Ausschlag gegeben, um jetzt hier im aktuellen Börsenumfeld so stark zurückzukommen zu sein. Ja, also auf einen Kurs von aktuell 36 Euro. Das ist ja fast wieder ein Kursniveau, wenn man es mal anschaut. Das hatten wir ja auch schon mal in 2017 oder so. Und trotz eben immer steigender Dividenden. Ne? Also ich meine, die Post ist ihrem Motto treu geblieben, also ein zuverlässiger Dividendenzahler zu sein, hat immer schön erhöht. Manchmal hier auch, ihr seht ja, da gab es dann mal keine Erhöhung. Also da hat sich der faire Wert nicht geändert, weil halt auch die Dividende dann gleich geblieben ist, wahrscheinlich von 2015, 2016. Das sehen wir dann unten nochmal. Aber wie gesagt, er war immer zuverlässig, die Deutsche Post. Und ich glaube, hier hat natürlich ein Aktionär auch über die Jahre sehr viel Freude an der Aktie gehabt. Und ähnliches Bild wie bei Vonovia. Ich würde auch vermuten, jetzt ist eigentlich eine Phase, die interessant sein könnte und man sich einen Einstieg ja mal durch den Kopf gehen lassen kann. Wenn wir jetzt hier uns die Rendite mal anschauen, wie hat sich die Postrendite entwickelt? Die durchschnittliche Rendite ist hier, wo haben wir sie hier, bei 3,7%. Das ist hier die schwarze Linie. Ich kann hier auch mal die einfach rausnehmen, dann seht ihr. Also die schwarze Linie, wenn wir die hier einschalten, die Durchschnittsrendite, dann zieht die sich hier rein. Und dann sehen wir auch, dass es eigentlich über die letzten 10 Jahre gar nicht so viele attraktive Einstiegszeitpunkte gab. Ja, wenn wir uns jetzt auf Basis der Dividendenrendite das anschauen. Wir sehen hier, hat die Rendite mal die grüne Linie überschritten. Die grüne Linie ist übrigens hier, das kann man individuell festlegen. Ich mache es einfach mal nur als Beispiel. Wenn ihr jetzt hier ein Kaufsignal, ihr sagt, ihr wollt nur ein Kaufsignal haben, wenn die Aktie mindestens 40% unterbewertet ist, dann tippt ihr hier 40 an, dann seht ihr, dann springt die grüne Linie hier hoch. Aber mir reicht es eigentlich schon, wenn ich Aktien finde, sozusagen, die jetzt mindestens 20% unterbewertet sind, dann schaue ich mir die zumindest schon mal an. Aber bei der Deutschen Post ist es natürlich noch umso besser. Die Unterbewertung liegt hier eben deutlich drüber über den 20%. Das seht ihr hier, bei 34% liegt sie aktuell. Und sehen wir hier oben auch nochmal, da haben wir es nochmal extra aufgeführt, hier oben extra 34% Unterbewertung. So, also auch hier würde ich sagen, attraktiv auf Basis der Dividendenrendite. Sowas gibt es selten, so eine attraktive Rendite. Und jetzt, da kommen wir nochmal zu dem Thema, was wir vorhin hatten, was ich gesagt hatte. Ne? Also wir sehen hier tatsächlich, Dividende war stabil von 2015 auf 2016. Die hat sich nicht geändert, aber trotzdem, wenn wir es uns anschauen, seit 2010, eigentlich für deutsche Verhältnisse, und da gibt es ja leider nicht ganz so viele Unternehmen. Ne? Wenn wir in die USA schauen, gibt es da deutlich mehr attraktive Unternehmen, die eine ordentliche, solide Dividendenhistorie aufweisen. Aber hier die Deutsche Post, muss ich sagen, die hat hier Potenzial, auch wirklich mit US-Titeln aufzunehmen. Auch das Dividendenwachstum, wenn auch immer mal hier Nullrunden waren, also kein Wachstum. Aber trotzdem, wenn da mal erhöht wurde, ist das auch immer richtig ordentlich ausgefallen, muss ich sagen. Also sehr schön, die durchschnittliche Erhöhung, also die jährliche Wachstumsrate, sehen wir hier nochmal, seit 2013 ist bei 7,5% Dividendenwachstum pro Jahr. Das ist schon ordentlich. Auch hier wäre es wieder ein Mai-Zahlung. Also schon wie die Vonovia, wer jetzt auf die Idee kommt vielleicht und sagt, beide Aktien sind super attraktiv, vielleicht lege ich mir beide ins Depot. Der hätte dann sozusagen von beiden Unternehmen im Mai eben eine Ausschüttung. Wie sind deine Erfahrungen mit Deutsche Post, Vincent? Hast du ja auch im Depot, kannst bestimmt auch ein bisschen was dazu berichten.
Ja, es ist analog dem Chart, der ja auch so ähnlich aussieht, auch von über 60 auf die 30-Euro-Marke zurückgekommen. Auch hier hast du es gerade gesagt, die Ausschüttung war im Mai, habe ich mich natürlich auch gefreut. Ist allerdings nicht so eine ganz große Position wie Vonovia. Ja, ich bin da ein bisschen unentschlossen, weil ich tummel mich ja tatsächlich inzwischen lieber oder mehr auf dem amerikanischen Markt. Habe da jetzt auch was Ähnliches. FedEx ist wahrscheinlich bekannt. Da ist ja, sage ich mal, ein amerikanisches Pendant zur Deutschen Post. Und ich mische das jetzt ein bisschen durch. Ne? Da, statt dass ich die Deutsche Post aufstocke, hatte ich mir jetzt FedEx zum Beispiel mal näher angeschaut. Aber nichtsdestotrotz, wer sich gerne hier im deutschen Markt aufhält oder tummelt, der ist ja hier mit der Aktie in dem Bereich natürlich sehr gut aufgestellt. Und auch hier sehen wir ja, dass hier einiges an Potenzial jetzt wieder ist, um auf den fairen Wert zurückzukehren. Und man sieht ja auch immer ganz klar, dass die Ausreißer immer in den Krisen waren. Ne? Im Ende 2018 hatten wir eine Krise, sage ich mal. Dann hatten wir Corona und jetzt haben wir die Ukraine-Krise. Und das sind ja unten in der Renditeentwicklung, was du uns gezeigt hast, das sind das ja auch die Ausreißer genau, die über die 20%-Marke dann da rübergeschossen sind. Ja. Und die Erfahrung zeigt ja, dass wir dann uns eben auch wieder mit dem Kurs nach oben entwickeln und dass sich das alles wieder normalisiert. Auch wenn natürlich der Rückblick kein Indikator für die Zukunft ist. Irgendwie so ähnlich geht ja der Spruch. Ne? Also es ist nichts ist sicher, aber bis jetzt war es immer so. Also von daher auch hier Deutsche Post kann man sicherlich in dem Bereich auch nicht viel mit falsch machen.
Ja, jetzt mal vielleicht noch ganz kurz ein Kommentar zu diesem Chart. Also wenn wir haben ja hier, wir sagen ja, die grüne Linie ist ein Kaufsignal. Das heißt, immer wenn die Rendite hier drüber schießt, über diese grüne Linie, ist die Aktie attraktiv bewertet, also mindestens 20% unterbewertet. Das heißt, hier kaufe ich und hier an den Punkten müsste man eigentlich verkaufen, weil die Aktie ja zu teuer ist. Ne? Also wenn jetzt hier zum Beispiel, wenn man sich jetzt ganz strikt eben an solche Maßgaben hält, dann hätte man halt hier zum Beispiel jetzt in dem Zeitraum April 20 oder so hätte ich die Aktie gekauft und hätte sie dann hier im April 21 wieder verkaufen müssen. Dann hätte ich hier einen Kursgewinn von 50% mitgenommen zu den zwei Punkten und wäre jetzt hier wieder eingestiegen. Ne? Das heißt, Vincent, wenn du schon seit Ewigkeiten dabei bist, hättest du natürlich auch so die Chance gehabt, eben auch mal Kursgewinne zu realisieren. Aber das ist natürlich immer sehr einfach gesagt. Ich bin eigentlich auch eher ein Freund, sage ich mal, wenn ich jetzt so ein tolles Unternehmen wie eine Deutsche Post zum Beispiel so günstig hier einsammeln kann, ne? Hier zu einer Rendite von über 5%, dann fällt es mir schwer, mich wieder von ihr zu trennen, weil ich ja weiß, dass sie sehr zuverlässig ihre Dividende zahlen und ich somit, ich sage das einfach mal salopp, fast lebenslang ein passives Einkommen habe. Ne? Und das möchte ich natürlich nicht mehr hergeben. Als Dividendeninvestor will ich ja mein passives Einkommen eben von Jahr zu Jahr steigern. Das ist mir wichtiger, wie jetzt Kursgewinne mitzunehmen. Aber für Leute, die halt auch so ein bisschen sagen, nee, ich möchte auch mal ein bisschen traden. Ich möchte eben, wenn eine Aktie günstig ist, kaufe sie. Und wenn sie überbewertet ist, dann verkaufe ich sie und schichte um in ein anderes Unternehmen. Das mache ich manchmal auch. Und wenn man so agiert, kann man natürlich auch noch viel schneller, sag ich mal, Depotvermögen aufbauen. Ja? Aber es ist halt auch nicht jedermanns Sache. Und es sind auch immer lange Zeitspannen, die man da aussitzen muss, bis eben von einem Kaufsignal wieder zu einem Verkaufssignal kommt. Aber man kann eben auch genauso zum Beispiel agieren und seine Strategie so aufbauen.
Ja, das ist ein guter Hinweis, weil das Aussteigen ist eigentlich auch gar nicht so mein Ding. Ja, ich bin auch eher so der Buy and Holder. Ich wollte eigentlich hier mit meiner, mit dem, was ich gesagt hatte, einfach darauf hinaus, dass die Krisenzeiten meistens ein guter Einstiegspunkt sind. Das hat man ja hier dann eben auch ganz gut gesehen. Da war dann die Unterbewertung in den genannten Krisen, wo die Spitzen dann über diese 20%-Linie gehen. Und danach hat sich der Kurs dann immer wieder ganz gut erholt. Jo.
Gut. So, das wären jetzt so, muss ich sagen, für mich meine zwei deutschen Potenzialkandidaten für ein gutes Mittel- bis Langfrist-Investment. Wollen wir mal gucken, was du noch so zu bieten hast, Vincent?
Ja, ganz kurz. Ich will nur noch mal einblenden meine Filterkriterien, damit man sie noch einmal gesehen hat. Die sind jetzt ein bisschen anders als in der letzten Folge, wo wir hier unsere Top 3 gescreent haben. Ich habe die ein bisschen angepasst, aber es unterscheidet sich auch nicht sehr deutlich, nur dass es einmal gesehen wurde. Und jetzt gehe ich direkt rein und filtere mal. Ja, dann sind wir hier wieder drin im Dividendenkalender Pro Plus. Ich gehe direkt in einen anderen Reiter. Der Frederik hat sich hier bewegt mit den vorgefertigten Filtermöglichkeiten. Ich gehe einfach auf Unternehmen und bediene mich hier etwas anderer Filtermöglichkeiten. Und ich hatte jetzt ja gesagt, zum Beispiel, dass die Dividendenrendite für mich mal mindestens 2 sein soll. Kann man sich jetzt hier so umständlich machen wie ich oder einfach hier oben dann auch sagen, Zahlenfilter größer
Größer als 2, genau.
2% kann man auch so machen. So, jetzt habe ich nur noch Unternehmen drin, die eine Dividendenrendite größer 2% haben. Was war noch ein Filterkriterium von mir? Und zwar habe ich gesagt, ich würde gerne die Ausschüttungsquote unter 50% sehen. Da muss ich einmal gucken, wo hier die
Ja,
Ausschüttungsquote ist.
links, ja, hier.
Hier. Und dann kann ich hier auch wieder sagen, Zahlenfilter. Und dann sage ich halt kleiner oder gleich 50% zum Beispiel. Genau. Dann habe ich gesagt, ein Dividendenscore von mindestens 3. Der Dividendenscore ist hier. Frederik, erzähl mal, was dahinter steckt. Ich
Genau,
gehe
also
mal.
anhand des Dividendenscores, dann kannst du sehr schnell erkennen, ob es sich um zuverlässige Dividendenaktie handelt. Also das heißt, du qualifizierst dich eigentlich Unternehmen erstmal für einen Score, wenn du mindestens in 10 Jahren 9-mal eine Dividende ausgeschüttet hast. Dann bekommst du einen Score von 0. Und dann geht es eben weiter. Das könnt ihr bei uns auf der Website auf www.krawattenlos.de nachlesen, wie das sich genau zusammensetzt. Aber wenn du jetzt einen Score von 6,0 hast zum Beispiel, dann ist es der größtmögliche Score. Das bedeutet, es handelt sich um einen Dividendenkönig, der mindestens 50 Jahre die Dividende erhöht hat und eben mehr als 50 Jahre logischerweise eben auch nicht gesenkt hat. Und alles, was zum Beispiel größer 2,5 ist, müssten dann auch schon Dividendenaristokraten sein. Aber die genaue Zusammensetzung, wie sich das berechnet, ist eben, wie gesagt, auf unserer Webseite nachzulesen.
Genau, wie ihr seht, die Anzahl der Unternehmen schrumpft. Ich habe eben gerade noch hier das Delta zum Fair Value Dividende gefiltert mit größer oder gleich 15%. Also ich muss hier mindestens 15% Luft haben zum Fair Value als Kurssteigerungsmöglichkeit sozusagen. Und dann habe ich ja noch drin das KGV. Das war, wo ist das KGV zum Filtern? Da habe ich gesagt, möchte ich unter 20 liegen, kleiner als 20. So, jetzt sieht man hier schon eine ganz nette Auswahl. Celanese zum Beispiel haben wir letztes Mal besprochen. Wer sich dafür interessiert, schaut einfach nochmal in die letzte Folge. Genauso verhält es sich mit UGI, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Fresenius hatten wir auch schon mal besprochen in einer Folge der Dividendenoption. Goldman Sachs haben wir zumindest letztes Mal auch mit angesprochen. Ja, und noch so einige weitere interessante Werte sind hier drin. Jetzt kann ich einfach auch noch mal schauen. Hier gab es ja noch das Kaufsignal. Da kann ich ja auch noch mal sagen, dass ich nur jetzt die raushaue, die auch ein Kaufsignal haben. Ja, dann mache ich hier
Ah, sorry, ich glaube, ja, genau, das ist es, J, ja.
J für Ja. Also die haben ein Kaufsignal und dann ist es noch ein bisschen weiter eingeschrumpft. Und jetzt kann man natürlich schauen, wo taugen einem hier die Parameter am ehesten. Und ich habe hier so ein bisschen die Lovis Company ins Auge gefasst. Und da möchte ich jetzt ein bisschen näher drauf eingehen. Also wir haben hier, muss man dazu sagen, eine nicht allzu hohe Dividendenrendite, weil ich, das habe ich nämlich in der letzten Folge auch schon erklärt, nicht unbedingt nur darauf schaue, dass die Dividendenrendite jetzt schon hoch ist, sondern für mich spielt auch Dividendenwachstum eine gewisse Rolle. Und da werden wir gleich noch sehen, dass Lovis hier wirklich sich positiv hervortut. Das heißt, deswegen hatte ich hier auch nur bei 2% angesetzt. Frederik, ich weiß gar nicht mehr, was hattest du als Minimum?
Ich hatte gesagt, mindestens 4, also größer gleich 4%.
Siehst du, gucke, da bin ich nur bei der Hälfte. Und
Ja.
jetzt Lovis hat dementsprechend eben auch eine etwas kleinere oder niedrigere Dividendenrendite jetzt erstmal. Aber dafür sehen wir hier auch schon einen Dividendenscore von 6. Das ist schon mal das Höchste, was überhaupt möglich ist hier. Das hatte Frederik euch ja eben schon erklärt, was dahinter steckt. Wir haben ein KGV von 15. Das ist jetzt hier in der Liste eins mit der höchsten, aber insgesamt gesehen ist 15 durchaus ein ordentliches oder ein akzeptables KGV, liegt auch unterhalb des langjährigen Mittels. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens ist durchaus auch hoch. Aus dieser Liste ist nur JP Morgan hier noch größer. Das ist ja auch ein gewisses Qualitätsmerkmal oder zumindest was, was man mit beachten kann. Frederik, du hast eben auch gesagt, den Marktführer Vonovia ziehst du dann zum Beispiel vor anderen Immobilienunternehmen. Und Lovis ist relativ groß, aber es ist nicht mal der Marktführer in seinem Bereich. Was ist eigentlich Lovis? Da kommen wir auch gleich noch drauf. Ich nehme es schon mal ein bisschen vorweg. Also es geht um Einzelhandel, es ist eine Baumarktkette und es gibt aber tatsächlich noch eine größere mit Home Depot. Die sind noch mal deutlich größer als Lovis. Also ich bin hier bei dem zweiten innerhalb eines, man könnte fast sagen, Duopols, was diese Baumarktketten in den USA angeht. Aber trotzdem eine sehr hohe Marktkapitalisierung. Was haben wir noch? Wir haben eine sehr, sehr lange Dividendensteigerungsgeschichte, also Dividende erhöht, 60 Jahre in Folge. Das ist hier ein lupenreiner Dividendenkönig, ja, 61 Jahre nicht gesenkt. Wir haben eine wirklich niedrige Ausschüttungsquote von nur 34%. Das heißt, von dem, was die Company erwirtschaftet, gehen nur 34% in die Dividende. Das heißt, die Dividende sollte relativ safe sein. Wir sehen ein Dividendenwachstum auf seit 2010 von 24%. Seit 2017 immer noch 23%. Also es wurde auch jetzt nicht groß gesenkt. Und wir sehen auch gleich nochmal im Nahbereich, was da gerade passiert ist. Also ich finde, das sind hier sehr, sehr starke Parameter. Deswegen hatte ich mir hier Lovis rausgesucht aus der Liste, wo natürlich auch noch der eine oder andere Wert auch noch interessant ist. Das könnt ihr natürlich für euch dann nochmal näher anschauen, wenn ihr sagt, vielleicht zum Beispiel diese 2, irgendwas Prozent Dividendenrendite ist mir hier zu wenig. Dann könnt ihr euch ja aus der Liste, guck mal, Walgreens hatten wir auch schon mal besprochen, auch nochmal näher angucken. Aber ich gehe jetzt nochmal auch in den Chart, den Frederik eben auch hatte, also in die Übersicht aus dem Dividendenchart Pro Plus. So, dann sind wir im Dividendenchart Pro Plus, hier Lovis eingehackt und hier sieht man auch, wie sich das hier gerade zuletzt nochmal weit auseinander entwickelt hat. Und zwar ist der Kurs analog zu vielen, vielen anderen Unternehmen und dem gesamten Markt hier auch etwas runtergekommen, nachdem er auch vorher wirklich eigentlich von unten links nach oben rechts gelaufen ist. Und hier gab es jetzt aber eine Dividendenerhöhung zuletzt und deswegen gibt es hier eine ganz gute Diskrepanz und wir haben hier auch wieder die Möglichkeit, dass sich der Kurs zum fairen Wert hin entwickelt. Wie gesagt, wir hatten einen Dividendenwert von Dividendenscore von 6. Wir haben ein Dividendensignal und hier unten sehen wir das nochmal mit den Dividendensteigerungen. Das ist ja das, wo ich eben sagte, lege ich Wert drauf. Dividendenwachstum, Dividendensteigerung. Und hier sieht man einfach über das letzte Jahrzehnt oder sogar noch länger und dann eben auch gerade, was hier zuletzt nochmal passiert ist. Also wenn wir auf ein Jahr betrachtet, haben wir hier eine Dividendenerhöhung von 50% und die in den Jahren davor war ja schon extrem hoch. Fast immer zweistellig mit einer kleinen Ausnahme hier im Corona-Jahr, ja, also wo viele die Dividende gekürzt haben, wo viele die Dividende komplett gestrichen haben, hat Lovis zum Beispiel immer noch über 9% die Dividende erhöht. Ja? Also wirklich granatenstarkes Unternehmen, was Dividenden angeht. Und deswegen einfach hier bei mir in der engeren Auswahl. Ich habe sie auch schon im Sparplan, aber ja, vielleicht durchaus jetzt auch nochmal ein Nachkaufkandidat so für eine Einmalinvestition. Auch der Mai ist hier auch wieder dabei. Wir haben es also heute mit dem Mai-Ausschüttung, aber eben auch noch drei andere Ausschüttungstermine. Das ist ein typischer US-Quartalszahler und da wollte ich jetzt auch nochmal kurz was anderes zeigen. Ja, und zwar, wenn man hier einfach auch nochmal auf Lovis Investor Relations geht, dann sieht man hier auch gleich eine Schlagzeile, dass sie zuletzt jetzt die Quartalsdividende auch nochmal um 31% erhöht haben. Das sieht man allerdings auch bei euch im Dividendenkalender Pro Plus. Zeige ich auch gleich nochmal. Da gibt es immer auch gleich zum Anfang, wenn man reinkommt, finde ich immer ganz spannend, welche Unternehmen die Dividende erhöht oder gekürzt hat. Und meistens sieht man ja schöne Steigerungen und da ist es mir auch schon aufgefallen. Aber hier steht es auch drin. Man kann sich in den Unternehmensbericht reinhacken hier. Also hier gab es den letzten Quartalsbericht, ja, wo zum Beispiel auch, finde ich auch nochmal ganz interessant, dass die Aktienrückkäufe sind auch extrem hoch bei Lovis. Wo stand es? Ich habe es vorhin irgendwo gesehen. Warte. Ja, hier sieht man es direkt, ne? Capital Allocation. Also allein im letzten Quartal 19 Millionen Aktien zurückgekauft für 4,1 Milliarden. Also das ist schon ordentlich und das ist keine Ausnahme. Das ist seit Jahren fast der Standard. Ja. Also das ist ja zusätzlich quasi nochmal wie so eine Art Dividende zu sehen, kann man fast sagen. Also auch ganz interessant. Dann einmal allgemein, Lovis nochmal hier aus Wikipedia, ne? Amerikanisches Einzelhandelsunternehmen, hatte ich gesagt, Firmensitz Mooresville, kennt kein Mensch in North Carolina. Ja, und die Hauptgeschäftstätigkeit liegt auf Heimwerkerartikeln, Haushaltsgeräten, also eigentlich typische Baumarktgeschichte. Ich habe es auch schon gesagt, größter Konkurrent oder Marktführer ist eben dann Home Depot in Amerika. Da kann man natürlich auch nochmal hier bei Seeking Alpha gucken, ja, auch die ganzen Zahlen, also Revenues steigt im Prinzip von Jahr zu Jahr, wird immer mehr, also alle Zahlen gehen von Jahr zu Jahr hoch, also das ist wirklich beeindruckend, wie ein Uhrwerk dieses Unternehmen und von daher auch, man kann ja ruhig auch nochmal bei anderen ja, Seiten gucken, die solche Aktien bewerten. Ich habe einfach hier mal bei TraderFox geguckt, der Qualitätscheck, 14 von 15 Punkten, bam. Also hier auch beim Aktienfinder gibt es so ein Ranking, ja, und alle Werte bei 100%, außer bei der Dividendenrendite, weil wir haben es schon gesagt, die ist halt mit 2, irgendwas Prozent nicht die höchste, aber dafür ist es halt eben ein Dividendenwachstumswert, der sonst überall hier auch die 100% erreicht. Genau, das waren meine Filterkriterien, mit denen ich gefiltert habe. Hier nochmal die Fakten, die Lovis-Aktie, ich hatte schon vorgelesen, wo sie sitzen, also US-Wert, ein zyklischer Konsumtitel aus dem Bereich Einzelhandel. Wir sprechen hier von einer Baumarktkette. Hier seht ihr die ISIN und auch die Marktkapitalisierung haben wir vorhin schon angesprochen mit 114 Milliarden US-Dollar. Hier nochmal ein 2-Jahres-Chart. Ja, wie gesagt, im Herbst letzten Jahres hier zum Höhepunkt gelaufen. Und seitdem ist ja der breite Markt eben auch entsprechend runtergekommen und Lovis mit, was ja aber jetzt dann vielleicht durchaus eine Investitionsmöglichkeit darstellt. Und hier habe ich es nochmal eingeblendet. Da kommt man ja auch direkt bei euch in der Änderungshistorie, wenn man sich einloggt hier in den Dividendenkalender Pro Plus Lovis Company, jetzt hier 31,3% Quartalsdividendenerhöhung. Ja, und vorhin hatten wir sogar gesehen, aufs Jahr zurückgerechnet, im Durchschnitt sind es dann sogar 50% Dividendenerhöhung innerhalb eines Jahres. Ja, das sind die Fakten von Lovis. Das ist mein Dividendenwert für das Quartal Nummer 3 in 2022. Frederik, was hältst du von Lovis?
Sieht ganz gut. Ja, also ich muss sagen, du hast mir richtig Lust drauf gemacht. Also wirklich tatsächlich richtig geiler Wert, den ich so überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Aber das liegt halt ganz klar eben an den unterschiedlichen Filterkriterien, die wir gerade angesetzt haben. Und da siehst du mal, dann ist so eine Aktie tatsächlich bei mir unterm Radar, weil ich halt für mich eher halt das Hauptkriterium immer auf einer hohen Rendite liegen habe. Aber sowas fliegt mir dann unten durch. Umso besser jetzt mal auch deine Sicht der Dinge da gesehen zu haben und die Herangehensweise, wie du filterst. Das ist auf jeden Fall ein Kandidat, muss ich sagen, ist sogar jetzt vom Bauchgefühl her eine ganz gute Sparplanaktie, da die halt einfach wirklich wie an der Schnur gezogen, hast du ja selbst gesagt, eben für Dividendeninvestoren eigentlich das Beste ist, was es gibt. Ne? Über 60 Jahre jedes Jahr erhöht, dann gigantische Wachstumsraten, Aktienrückkäufe ohne Ende, was natürlich dazu führt, dass die Ausschüttungsquote eigentlich immer im niedrigen Bereich bleibt. Also absolut hochattraktiv.
Das ist auf jeden Fall auch ein Riesenvorteil des Dividendenkalenders, dass jeder natürlich seine Filterkriterien selbst definieren kann. Man kann wirklich von links nach rechts spielen und andersrum und nochmal probieren. Wenn man da nicht so sehr festgelegt ist, findet man eigentlich immer wieder echte Perlen, muss ich sagen. Und ja, das macht es vielleicht auch interessant für die Zuschauer, dass sie dann sehen, was es für unterschiedliche Ansätze gibt, mit dem Tool zu arbeiten. Allein schon, dass wir in unterschiedliche Reiter überhaupt reingehen, ne? Einmal aufs Masterblatt, einmal auf das Unternehmensblatt und so weiter und dann sich unterschiedlicher Möglichkeiten hier bedient wird. Ja, Frederik, ich glaube, wir haben drei richtig schöne Werte wieder rausgefiltert, zwei deutsche dabei, diesmal auch wieder. Ansonsten haben wir wirklich meist oder oft den Fokus rein auf US-Aktien und ich denke, ich habe aber hier noch ganz gut zugearbeitet mit einem hochattraktiven US-Unternehmen. Ja, und ich habe sie tatsächlich auch im Sparplan, also kann ich nur empfehlen, sich da vielleicht nochmal selber reinzuklicken in das Unternehmen und mal zu schauen, ob das vielleicht für den einen oder anderen da draußen dann auch was ist. Frederik, vielen Dank. Ich überlasse dir das Schlusswort und ja, freue mich schon auf die nächste Folge, wenn wir in circa 3 Monaten dann wahrscheinlich uns Gedanken machen über unsere Top 3 Dividendenaktien fürs vierte Quartal. Bis dahin ist aber noch ein schöner Sommer dazwischen. Ich freue mich, dass wir uns wahrscheinlich auch persönlich wieder sehen werden, wenn ich auf Tour bin. Und ja, wie gesagt, das Schlusswort überlasse ich dir.
Ja, also ich kann eigentlich nur wie immer mit den Worten schließen, mich recht herzlich bei dir zu bedanken, dass es wieder mega viel Spaß gemacht hat, dass wir hier die Möglichkeit haben, auch deiner Community interessante Titel vorzustellen. Und alle, die noch nicht investieren, die kann ich nur, sage ich mal, motivieren, sich mit dem Thema weiter auseinanderzusetzen und irgendwann den ersten Schritt zu machen. Denn der erste Schritt ist immer der wichtigste, alles andere kommt dann von ganz allein.
Wunderbar. Vielen Dank für dieses Schlusswort und dann verabschiede ich mich auch bei den Zuschauern. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut.
Ciao, ciao, vielen Dank, Vincent. Mach's gut.